Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Nico Bleutke, herzlich willkommen auf dem blauen Sofa.
Hallo.
Drei Fliegen über Gedichte heißt Ihr Buch. Das ist eine ziemlich ungewöhnliche Paarung. Und man staunt in dem Buch beim Lesen, wie viele Fliegen Sie gesehen haben und angeschaut haben und dann auch bei Kollegen erlesen haben. Gibt es eigentlich ein Gedicht über Fliegen von Ihnen?
Nee, noch nicht. Aber das rumort im Hintergrund und wird bestimmt noch kommen.
Das denke ich auch. Und ich würde mich darauf freuen, nach dem, was ich gelesen habe. Das ist ein ziemlich ungewöhnliches Buch, nicht nur wegen der Fliegen, sondern es ist auch deswegen ungewöhnlich, weil es sehr persönlich ist. Sie erzählen sehr persönlich, wie Sie zum Gedichtschreiben kommen, kamen und kommen immer noch. Und es ist sehr gut erzählt. Es ist gute Prosa. Was vielleicht nicht verwundert, weil man Ihren Namen auch kennt als Literaturkritiker für überregionale Zeitungen. Aber, und auch den Rundfunk übrigens, Deutschlandfunk Kultur, dort rezensieren Sie ja auch. Ist das denn für Sie eigentlich ein Lob, wenn ich sage gute Prosa? Oder denken Sie, nein, die Gedichte sind wichtiger?
Die Gedichte sind immer wichtiger, aber seit ich das mache, das sind jetzt doch 20 Jahre, begleitet das essayistische Schreiben eigentlich immer auch das lyrische Schreiben. Also immer, wenn ich an Gedichten arbeite, arbeite ich an Gedichten, weil ich keine andere Sprache und Wahrnehmungsart habe, über das zu sprechen, mit dem ich mich gerade beschäftige, als eben das Gedicht. Und im Nachhinein oft frage ich mich dann in diesen Essays, was habe ich da eigentlich gemacht beim Gedichteschreiben, und denke nochmal weiter darüber nach, falte das dann eben in Prosa, in anderen Bildern, in einer anderen Sprache, in einem anderen Satzrhythmus auf, um auch neue Kraft wieder zu haben und neue Möglichkeiten, damit ich bei den nächsten Gedichten nicht wieder dasselbe mache.
Ich fand es ja eingängig, wie Sie beschreiben, wie Sie da vorgehen. Die Fliegen spielen da ja diese große Rolle. Schon als Kind haben Sie offenbar Fliegen, tote Fliegen betrachtet. Dann kommen Sie zu einem Text von Erich Fried, in dem ein Junge Fliegen tötet und abklatscht und dann auch immer kleine Gedenksteine auf den Tisch legt. Und Sie selbst schildern, wie Sie am Tisch sitzen und nicht nur die Holzmaserung betrachten, während Sie darauf warten, was passiert, sondern dann taucht doch eine Fliege auf oder verschiedene Fliegen, und die betrachten Sie ebenfalls. Und dieses genaue Studium, dieses genaue Betrachten, das ist eine Bedingung für des lyrischen Schreibens für Sie. So dieses Einlassen auf die Dinge, auf die Fliegen und anderes, auf die Umwelt. Und in Ihrem letzten Gedichtband habe ich auch gleich zu Anfang die Zeile gefunden: Versenk dich in die Bewegung des Wassers. Als erste Zeile in dem ganzen Buch. Aber wenn Sie bei dem Beobachten geblieben wären, dann wären Sie wohl vermutlich Naturwissenschaftler geworden und nicht Lyriker.
Das ist gut möglich, ne? Also diese Fliegen treiben mich schon seit der Kindheit immer um. Ich kann mich erinnern, als Junge habe ich so unterm Dach gewohnt, in einem Zimmer, das sich relativ schnell aufgeheizt hat. Und die Fliegen kamen dann eben, wenn man gelüftet hat, sofort morgens rein und haben einen immer geweckt, auch wenn man mal ausschlafen konnte. Und diese sehr unscheinbaren Tiere, die man eigentlich übersieht, die auch so was, ja, vermeintlich Lästiges haben, sind aber doch sehr interessant, weil sie sehr schnell, sehr flink sind. Und weil man sie eben, wenn man die Aufmerksamkeit drauf lenkt, beobachten kann, auch sehen kann, was für eine Schönheit drin steckt in diesen Facettenaugen, in den filigranen Flügeln, mit denen dieser vermeintlich klobige Körper dann sehr schnell und wendig durch die Luft bewegt wird.
Und die Geräusche spielen eine Rolle natürlich, wenn die Fliege dann durch die Gegend fliegt und immer wieder anfliegt gegen die Scheibe.
Genau, die Geräusche, aber auch wenn die Fliege, wenn man so halb so schlaftrunken morgens noch beim Aufwachen diese Fliege irgendwie auf der Haut spürt und geweckt wird davon, das ist so ein Gesamtwahrnehmungsphänomen eigentlich.
Sie zeigen an den Fliegen, und das ist dann sehr eingängig für mich gewesen, so eine doppelte Bewegung, wie Sie mit den Dingen und den Menschen und den Tieren und der Umwelt umgehen. Erst einmal werden diese Dinge und die Fliegen ein Teil von Ihnen, und Sie besitzen sie, Sie inkorporieren sie. Sie werden ihnen vertraut, sie betrachten genau und können dann auch beschreiben, was es ist. Aber dann, schreiben Sie, müssen Sie im zweiten Schritt wieder fremd werden. Sie müssen wieder fernrücken, ihre Eigenständigkeit zurückgewinnen. Warum braucht es diese doppelte Bewegung? Man könnte ja durchaus denken, na gut, Sie haben jetzt genug wahrgenommen und das lässt sich ohne weiteres dann auch umsetzen in Sprache.
Na, grundsätzlich habe ich in diesen Fliegen oder in der Beobachtung der Fliegen etwas entdeckt, bei dem ich dann plötzlich gemerkt habe, das ist meinem Schreiben irgendwie verwandt, diesem Schreibvorgang. Also dass kleine Impulse, sei es der Wahrnehmung, sei es der Sprache im Alltäglichen, gehen, durch die Welt hängen bleiben, die ich dann oft notiere, die dann oft schon einen sprachlichen Rhythmus haben und die sich aber auch wie so Sedimente ablagern in diesem großen Sprach- und Erinnerungsreservoir, das man mit sich rumträgt und das jedenfalls für mein Schreiben sehr wichtig ist. Wenn ich aber dann dran arbeite und mich sozusagen in so eine Art schreibenden Selbstversenkung in diese Erinnerungsfetzen hineindenke oder in meinen Notizen blättere, dann brauche ich wieder einen gewissen Abstand, um sie als Material betrachten zu können. Dann sehe ich mir an, wie sind die rhythmisch geformt, wie kann ich die in Verbindung zu anderen Momenten setzen und wie ergibt sich daraus im besten Fall eben ein Grundrhythmus vielleicht für ein Gedicht, an dem ich dann weiterarbeiten kann.
Und dann kommt auch die Einbildungskraft hinzu, also nicht nur die Arbeit an der Sprache, die Ihnen dann eingefallen ist, sondern aber auch eine Einbildungskraft, die auch eine Rolle spielt, indem Sie...
Das durchdringt sich so ganz und gar. Ne? Also auch in der Arbeit an der Sprache ist natürlich die Einbildungskraft immer drin. Ich merke dann, wie vielschichtig die Wörter schillern, weil sie ja verschiedene Bedeutungsebenen haben. Jedes Wort hat einen Moment von Klang und von Rhythmus und wie viel mehr noch ein ganzer Satz. Und das ist dann so ein dauerndes Tasten, das sich dann mit Imagination, mit Erinnerung anreichert. Natürlich hat man dann die große Freiheit, auch Sachen dazu zu erfinden, um eine Szenerie oder einen sprachlichen Rhythmus noch genauer herauszuarbeiten.
Da finden Sie den schönen Begriff des empfindlichen Denkens im Gedicht, nicht, der da eine Rolle spielt, um auch sich anzugucken, wie sieht es mit dem Rhythmus und dem Klang aus. Also nicht nur mit der Beschreibungsqualität der Sprache, sondern eben mit diesen anderen lautlichen Aspekten der Sprache.
Es ist überhaupt so, dass so vermeintliche Widersprüche dann in der Arbeit an einem Gedicht zusammenkommen. Eben empfindliches Denken oder für diesen Vorgang des Schreibens habe ich mal den Begriff konzentrierte Euphorie, also auch zwei Begriffe, die sich eigentlich widersprechen, entworfen. Eine Art von großer Sensibilität für sprachliche Nuancen, für Wahrnehmungsnuancen und gleichzeitig die Möglichkeit im Schreiben in so einer Art meditativen Art mit den Phänomenen umzugehen, gleichzeitig sehr konzentriert darauf Bezug zu nehmen und dann eben sich weiter anzusehen, wo muss ich noch ein bisschen feilen, wo muss ich noch mal den Rhythmus ein bisschen nachjustieren, wo muss ich auch in Wörterbücher zum Beispiel oder in Lexika gehen, um Sachen nachzuschlagen, neue Sprachmöglichkeiten, andere Sprachmöglichkeiten zu finden.
Dieser Prozess des Einverleibens, dieses zum eigenen Machen und dann dieses Wegschieben, das Fremdmachen, und dann auch das der Arbeit an dem Sprachmaterial, was dann Sie gefunden haben, das verändert ja die Dinge offenbar. Die kommen ja anders wieder raus aus der Erinnerung. Sie sind nicht einfach die Wahrgenommenen von damals. Und ich fand es sehr schön, wie Sie beschreiben, dass Sie auch vor diesem Prozess, vor dieser Veränderung dieser Dinge und der Wahrnehmungen von den Dingen stehen, auch staunend stehen. Einmal schreiben Sie vom Körper als einer geistig-sensorischen Einheit, der über einen Verwandlungsmechanismus verfüge, der Wahrnehmung in Sprache übersetze. Und dann gestehen Sie, und da war ich natürlich sehr gespannt, erst mehr zu erfahren, aber dann gestehen Sie über diesen Prozess der Übersetzung, der da im Körper passiert, nichts weiter sagen zu können. Aber einiges über die Wahrnehmung vorher, das haben wir eben auch mit den Fliegen zum Beispiel gehört, und einiges über die Arbeit mit dem Sprachmaterial und mit den erinnerten Bezügen, Assonanzen, Anklängen, Anspielungen danach. Staunen Sie immer wieder darüber, was da eigentlich passiert, wenn Sie sich einlassen auf Erinnerungen, auf Wahrnehmungen von früher und die dann Ihnen auf eine gewisse Art verändert entgegenkommen?
Unbedingt. Das ist ja sozusagen der große Motor des Schreibens. Wenn ich das berechnen könnte und genau wüsste, was passiert und ich nur gewissermaßen wie in der Liste Schritte arbeite, das wäre ja auch furchtbar langweilig. Nein, das Spannende ist tatsächlich, dass in der Arbeit an diesem großen Erinnerungsspeicher, an dem Sprachspeicher, die Sprache selber ihr Eigenleben entwickelt, indem sie eben Klangmöglichkeiten aufzeigt, indem man plötzlich Bedeutungsähnlichkeiten auf ein ganz anderes Feld wiedertragen und man eigentlich immer das Gefühl hat, es ist jetzt die Sprache selber, die sich eigentlich fortschreibt. Und dann hat man im nächsten Schritt vielleicht wieder die Möglichkeit, darauf zurückzugreifen. Aber diese Momente, in denen sich etwas tatsächlich fügt oder auch in Kontrast zueinander stellt, ohne dass man das vorher hätte kommen sehen oder gewollt hätte, das sind die großartigen Momente des Schreibens.
Und die kommen Ihnen dann auch tatsächlich so fremd entgegen, dass es eine andere Art der Erkenntnis offenbar ist.
Es ist eine Staunen, ein großes Staunen, auch ein Überraschtsein, weil ja tatsächlich in dieser Verbindung der Phänomene etwas ist, was man dann auch analytisch, so wie ich es jetzt auch im Reden oder wie wir es machen, im Reden über das Schreiben dann im Nachhinein rausholen kann. Während des Schreibvorgangs ist das eigentlich etwas, was eine große Einheit bildet und das eine geht in das andere über und erst im Nachhinein, wie die Eule, kann man sich dann rückblickend ein bisschen angucken, was ist da eigentlich passiert.
Mhm. Ihr Buch hat 6 Kapitel und am Anfang stehen Anschauung und Studium, unter anderem von Fliegen eben, dann Gedächtnis und Erinnerung, da taucht auch die schöne Katze Erinnerung von Uwe Jonsson auf. Und dann gibt es ein Kapitel, das sich so widmet dieser schwebenden, ichlosen, entgrenzten Aufmerksamkeit, wie Sie es zu Anfang erwähnen, in dem Kapitel bei einem Unfall erlebt haben. wo sie einfach im Schock sind und bemerken, das Auto dreht sich und plötzlich steht es wieder. Und mit dieser Aufmerksamkeit, dieser entgrenzten Aufmerksamkeit, ergreift man eben keinen Besitz von der Umwelt, sondern man ist irgendwie bloß da und nimmt wohl wahr. Aber erst nach diesen Kapiteln mit jeweils mehreren Essays und nach diesen mehreren Anläufen kommen zu dem, was ich gleich erwartet habe, nämlich Dichterporträts, Gedichtanalysen. Sie kommen dann zum Staunen und zum Bewundern und auch zum Analysieren der Gedichte von Kollegen. Aber auch da gibt es, glaube ich, eine klare Gliederung. Ne? Ich habe zuerst gesagt, es geht um die Sprache als eine fließende, dann geht es um den Klang vor allen Dingen. Und dann gibt es ein Kapitel auf jeden Fall, in dem die erwähnten Dichter nochmal auftauchen, also so ein kleines Pantheon. Und dann versuchen sie mit Barbara Köhler etwa, mit Elizabeth Bishop, Derek Walcott, John Ashbery, auch selbst ins Gleiten zu kommen. Ich habe das Gefühl, sie lassen sich da ein bisschen los von der analytischen und staunenden Leine und geben diesem Gleiten nach.
Unbedingt. Also das ganze Buch ist natürlich eine Suche, eine gleitende Komposition auch zu finden, die nicht mit so klassischen Erzählmustern arbeitet, die auch nicht unbedingt die Dinge nach Ursache-Wirkungsverhältnissen oder rein logisch oder linear aneinanderknüpft, sondern assoziativ. Also mich hat immer sehr interessiert, wie arbeitet eigentlich die Wahrnehmung und das Bewusstsein. Das ist ja nicht so, dass man wenn man durch den Alltag geht, irgendwie immer strenge Abläufe vor Augen hätte, sondern das läuft ja sehr assoziativ. Da kann eine Wahrnehmung sich plötzlich frei schwenken und dann ist man in einer Erinnerung, fängt an, drüber nachzudenken, dann fährt ein Auto vorbei und man ist wieder abgelenkt. Und dieses blitzartige Umswitchen, bei dem aber trotzdem habe ich oft das Gefühl, so eine Art Fokussierung immer da ist und natürlich sowas etwas auch bewusst herzustellen. Das war ein großer Antrieb und eine große Lust auch bei der Komposition dieses Buches.
Es tauchen auch Gemälde in dem Buch auf, von Paul Klee zweimal und ein Gemälde ihres Vaters. Es taucht aber überraschenderweise nicht die Musik auf oder das Theater, also die Bühne. Ist das nicht wichtig für Sie?
Bühne tatsächlich nicht so. So dieses dialogische Arbeiten mit Stimmen, das hole ich dann ins Gedicht rein, aber nicht in Form von szenischem. Musik spielt immer in meinem Schreiben eine große Rolle. In diesen Essays jetzt tatsächlich nicht, aber ich habe schon Libretti geschrieben mit einem Berliner Komponisten, Arnulf Herrmann, eine Oper zusammen gemacht, aber auch noch nicht essayistisch drüber geschrieben. Das ist dann mehr in die Gedichte eingewandert, im Sinne von Vertonungen und Auseinandersetzungen mit Chorliedern zum Beispiel.
Mhm. Nico Bleutke, vielen Dank für das Gespräch über Drei Fliegen, über Gedichte.
Danke.